Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute nehmen wir die Schlagzeile unter die Lupe, ob künstliche Intelligenz eine Psychotherapeutin kann ersetzen kann. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Ja, Sarah, bevor wir ins Thema einsteigen, was tut dich im Moment gerade beschäftigen?
Ich bin zwischen Workshops, wo es um New Work Projektbegleitungen geht, wo es um digitale Kompetenzen geht, Referat und teilweise auch tatsächlich Einladungen wegen meinem Buch, wo heisst ABC Digital, wo ich manchmal auch so in Form von Keynote-Referat da etwas draus bringen darf. Und was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Im Moment laufen die Schulungen sehr gut. Also, da bin ich an ganz vielen verschiedenen Orten. Zum Teil übernachte ich dann dort, weil ich am Morgen früh nicht könnte so früh schon dort sein. Aber es macht natürlich Freude, so einen ganzen Tag eine Gruppe zu begleiten. Das sind zum Teil auch Personen aus einer Einheit oder das können auch Verwaltungsratsmitglieder sein oder auch in Zürich einen eigenen Kurs, den ich gebe. Und was spannend ist, ich habe sogar einen Kunden, der jetzt wirklich sagt, zweimal pro Jahr möchten wir gerne unsere Leute weiterbilden. Und ich habe da eigentlich Termine bis ins 2030. Also ich denke mir, das sind die einzigen Termine, die bei mir in der Agenda 2030 schon drin sind.
Wow, da bist du richtig verplant.
Sag nichts. Und heute möchte ich vor allem mit dir über ein sehr spannendes Thema reden. Und zwar geht es um Psychotherapie. Wir haben natürlich viel zu wenig Platz. Wir haben eine Not an Fachleuten. Und wir lesen im Moment eigentlich ständig, dass KI Psychotherapeutinnen könnte ersetzen. Ist dir diese Schlagzeile auch schon über den Weg gelaufen?
Das ist sie tatsächlich, aber ich schmunzle da immer wieder halt genauso, wie ich sehr lange schon damit beschäftigt bin, auch so ein bisschen die Ängste zu beseitigen versuchen, dass eben Automatisierung, Digitalisierung und neuerdings KI so viel Arbeitsplätze sollte wegdigitalisieren. Ich persönlich glaube nicht daran, dass es ein echter Ersatz ist, aber es kann eine Ergänzung sein. Und ich habe ein gutes Beispiel. Was viele ja nicht wissen, ist, dass ich 8 Jahre lang an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in der angewandten Psychologie angestellt gewesen bin, wo ich mich mit Mensch und Digitalisierung auseinandergesetzt habe. Und dort haben natürlich die klinischen Psychologen und Psychologinnen sich mit Psychotherapie auseinandergesetzt. Dort habe ich jetzt ehemalige Kollegen, also vor allem einen Kollegen, der in einem Projekt engagiert ist, das heisst Euphoria. Und das ist eine KI-gestützte Lösung, um psychische Gesundheitsförderung zu betreiben. Weil wir eben so einen Mangel haben an Menschen, die Therapie anbieten können. Wir haben viel zu viele Menschen, die Hilfe suchen und zu wenig Leute, die das eben anbieten können. Und dort ist so eine Lösung, wo halt ein guter Chatbot, wo da auch ein bisschen weiterhelfen kann, ein bisschen triagieren, in welche Richtung soll es gehen, gewisse standardisierte Übungen anbieten, vielleicht eben wirklich eine Erleichterung. Wie siehst du das?
Ich denke mir auch, das Problem ist wirklich auf dem Tisch. Ein riesen Bedarf, viel zu wenig Personen. Gleichzeitig eben, wie du auch sagst, vielleicht auch noch das mit dem Job ersetzen, wo natürlich immer so im Raum steht, dann passt natürlich die Headline eigentlich sehr gut dazu. Und ich glaube auch, die Maschine hat durchaus gewisse Vorteile, zum Beispiel Flexibilität, oder? Du musst dich nicht irgendwie an Öffnungszeiten halten, sondern du kannst jederzeit mit so einem Chatbot interagieren. Und was man zum Beispiel auch schon früher herausgefunden hat, dass du natürlich nicht immer so die Beurteilung hast durch einen Mensch. Man empfindet es einfach als sehr wertvoll, dass du wie das Gefühl hast, du kannst ein bisschen unabhängig etwas mitteilen und du kommst wie unabhängig eine Antwort über und hast nicht immer so das kritische menschliche Auge.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil, dass es so viel niederschwelliger kann sein und auch anonymer, oder? Ich glaube, viele Menschen, denen es nicht wirklich gut geht, die haben auch gewisse soziale Ängste. Also nur schon zu jemandem gehen und dann die Person treffen, ist für sie eine rechte Hürde, um sich überhaupt Hilfe zu suchen. Das sieht man auch schon länger, dass dann eigentlich die digitalen Lösungen eine gute Einstiegsmöglichkeit sind, um sich überhaupt Hilfe zu holen. Man sieht das auch zum Beispiel bei gamesüchtigen Jugendlichen, wo das einfacher ist, zuerst mal sozusagen über eine digitale Plattform anonym Hilfe suchen und dann erst mit der Zeit in einen Therapieraum gehen.
Es ist interessant, wie faszinierend das Thema ist. Also ich weiss noch, vor 6 Jahren, als wir das erste Mal CAS Digitale Ethik durchgeführt haben an der HWZ, hatte ich dort schon eine Dozentin. Also wir haben das Thema Mensch-Maschine gehabt und sie hat unter anderem dann eben so Chatbots gebracht. Es waren 2 aus Amerika gewesen. Der eine ist der Wobot, das war eher das Bessere dann gewesen, und dann noch ein anderer, wo sich die Studierenden mit dem auseinandergesetzt haben. Und ich habe jetzt jedes Jahr in diesen 6 Jahren eigentlich immer jemanden, der seine Arbeit zu dem Thema schreibt. Es hat einfach eine Faszination, dass man wie sagt, wir Menschen haben das Bedürfnis, wir können das nicht abdecken. Und jetzt natürlich auch mit ChatGPT haben wir nur eine andere Situation. Oder? Wir selber wissen, dass eigentlich die Antworten sehr eloquent sind und dass es sehr, sehr empathisch wirkt. Und das hat sicher die ganze Diskussion, kann KI vielleicht das Problem lösen von zu wenig Arbeitskraft, das hat es natürlich wahnsinnig befeuert.
Gerade das Thema Empathie ist ja sehr interessant. Wir haben ja einen Vorläufer von einem Chatbot namens Eliza, den Joseph Weizenbaum in den 1960er Jahren entwickelt hat, wo eigentlich schon mal die Idee war, eine Art Psychotherapeutin sozusagen zu ersetzen. Und dort haben die Leute ja eigentlich auch schon gefunden, dass die Maschine erstaunlich empathisch ist. Aber du hast gerade kürzlich einen sehr schönen LinkedIn-Post geschrieben zu diesen verschiedenen Formen von Empathie. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
Ja, weil das Thema Empathie kommt nämlich immer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, dass man das Gefühl hat, das wirkt empathisch. Also kann doch das eine Psychotherapeutin ersetzen. Und ich bin an eine Veranstaltungsreihe gegangen über verschiedene KI-Themen. Und das eine war Gesundheit gewesen. Und dort habe ich sehr einen eindrücklichen Vortrag gehört von Thomas Berger. Und er hat dann eben gesagt, aus Sicht von der Psychotherapie ist eben Empathie nur für 8% vom Therapieerfolg relevant. Nur 8% haben mit Empathie zu tun. Also sehr wenig. 92% sind andere Faktoren, wie zum Beispiel eben die therapeutischen Techniken. Da kommt ja dann auf die Diagnose drauf an, welche sind die richtigen Methoden, um jemanden zu kurieren. Und auch die Beziehung zu der Fachperson. Und was noch interessant ist, selbst innerhalb von der Empathie, also selbst die 8%, gibt es eben 3 verschiedene Aspekte von Empathie, die relevant sind. Und das eine ist die rationale Empathie. Also es wirkt empathisch und das kann ChatGPT. Das können heutige Generatoren, weil sie einfach sehr gut trainiert worden sind, weil sie die Mechanismen kennen, weil sie eigentlich ein bisschen Kontext können verstehen, vielleicht im Gegensatz zu Eliza von früher, wo viel, viel weniger hat können. Und dann gibt es aber eine zweite Form von Empathie und das ist das Mitfühlen, die emotionale Intelligenz. Und das hat eben eine Maschine nicht. Und das dritte hat eine Maschine auch nicht. Das ist die eigentliche Fürsorge. Also, dass ich mich fürs andere, fürs Gegenüber einsetze. Dass ich mich um die Person kümmere. Das habe ich sehr interessant gefunden, dass eigentlich immer der Empathie-Reflex kommt. Aber das ist ein kleiner Teil. Und nicht einmal innerhalb von dem kleinen Teil decken die Systeme, die wir heute haben, alles ab.
Ja, du sagst ganz wichtige Sachen. So, ich kenne auch eine Studie, die schon lange mal gezeigt hat, dass eigentlich die Beziehung zwischen Therapeut und Klientin der allergrößte Faktor ausmacht. Also fast die Hälfte oder vielleicht sogar mehr wie die Hälfte. Also das heisst, fühlt man sich gesehen von dieser Person, von dem Mensch, fühlt man sich verstanden in den Wert, ist das eine zuverlässige Person und so weiter. Also es sind so verschiedenste Faktoren, die einfach ausmachen, ob das wie ein Match ist oder nicht. Und dann sind auch Sachen wie, was passiert dann während dem Therapieprozess, ist man selber motiviert überhaupt etwas zu ändern. Diese Faktoren sind auch noch wichtiger meines Wissens als die Technik. Nur schon, es gibt ja all die verschiedenen Therapieschulen von kognitiver Verhaltenstherapie über systemische Therapie, über Psychoanalyse etc. Und die tun sich ja untereinander auch schon ein bisschen bekämpfen als Schulen von Therapie. Dort muss man dann auch sagen, ja, eben, wenn die Beziehung so einen grossen Faktor ausmacht, der auf vielen menschlichen Aspekten eben beruht, dann kann das mit grosser Sicherheit das eigentlich nicht ersetzen. Aber unterstützen kann es. Also man macht halt wirklich auch gute Erfahrungen, dass man mal kann niederschwellig eben sich mal überhaupt damit auseinandersetzen. Vielleicht gerade auch, wenn man keine Therapieerfahrung hat oder ein bisschen Sorge, um überhaupt Hilfe zu suchen, dann finde ich das ganz eine wunderbare Sache.
Das ist vielleicht eben auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man dieses System quasi auf Patientinnen und Patienten loslässt, dann können natürlich Fachpersonen am besten beurteilen, was braucht und was könnte das System. Und ich glaube, darum haben wir auch permanent die Schlagziele. Wenn wir natürlich noch nie in einer Therapie gewesen sind, dann dürfen wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzen, um was geht es da. Es geht eben nicht einfach um ein angenehmes Gespräch mit ChatGPT, das empathisch wirkt und vielleicht noch smarte Antworten liefert. Und es ist nicht einmal ein normales Coaching-Gespräch, oder? Also wenn wir bei der Psychotherapie sind, haben wir es natürlich Leute, die eigentlich mit einer Störung, also wo eine Störung diagnostiziert wird, zum Beispiel eine Angststörung, eine Depression, und wo nachher natürlich medizinisch auch Kosten übernommen werden. Also wir stehen natürlich sehr in einem fragilen Umfeld. Das ist eine Person, auf ich bei einem Coaching-Gespräch sage, ich will mich jetzt irgendwie besser entfalten oder ich will irgendeine Entscheidung, wo ich mit jemandem spiegeln kann. Also wir sind da doch in einer sehr fragilen Situation. Wir sind in einem medizinischen Setting. Und ich glaube, das geht damit ein bisschen vergessen, wenn man quasi als Laie das Gefühl hat, ich könnte jetzt so eine qualifizierte und auch sehr sensible Tätigkeit wie einen Psychotherapeutin ersetzen. Manchmal sind es ja dann auch vielleicht mehrere Fachpersonen, die man sogar braucht und nicht nur eine. Also das Thema scheint mir sehr, sehr viel komplexer als das, was wir vielleicht aufgrund von einem Gespräch mit diesen doch relativ smarten Maschinen heutzutage machen.
Vielleicht ist auch noch der Fall, dass wir einfach, wenn wir schauen, was bei diesen Chatprotokollen sozusagen rauskommt, wirklich sehr beeindruckt sind, wie gut die Antworten halt sind, oder? Und da sind wir wieder beim Turing-Test, den wir auch schon mal besprochen haben, oder? Der Turing-Test, wo ja eigentlich bei einer KI möchte messen, kann der Mensch, der die Maschine nutzt, noch unterscheiden, ist es ein Mensch oder eine Maschine? Dann, wenn das nicht möglich ist, dann hat sozusagen die Maschine den Turing-Test bestanden. Und das ist ja eigentlich schon bei Eliza mehr oder weniger ein bisschen der Fall gewesen, oder? Wo wirklich auch dort schon sehr gut die Empathie hat können imitieren. Und es ist vor allem bei ChatGPT so ein richtiger neuer Moment gewesen, wo man das Gefühl hatte, wenn man jetzt nur mit jemandem chatten würde, mit einem Mensch chatten, dann würde man den Unterschied wahrscheinlich nicht merken, in einem Erstgespräch. Aber nachher ist eben natürlich ein bisschen die Neuigkeit, dass natürlich ein Therapieprozess kann ein langjähriger Prozess sein und sehr viel tiefer geht und dass es sehr viel mehr braucht als einfach so ein bisschen imitierte Empathie. Und dass es je nachdem auch kann um Medikamente gehen, oder, wo dann auch müssten, verschrieben werden. Und insofern ist das natürlich sowieso kein echter Ersatz.
Ja, es ist eine völlige Verkürzung, quasi unsere Gespräche vergleichen mit einem professionellen Coaching-Gespräch oder mit einer medizinischen Therapie. Ich glaube wirklich auch, es ist etwas anderes. Und das merkt man auch bei diesen Schlagzeilen. Also kürzlich hat es auch wieder geheissen, ja, ChatGPT ist so gut wie ein Paartherapeut oder seine Antworten sind sogar noch überzeugender. Und dann geht man ein bisschen in die Studien rein und dann merkt man, ja, aber das ist eher die Sprache. Also die Sprache ist einfach sehr überzeugend und Tipps sind irgendwie gut, aber das sagt noch nicht aus, dass das irgendwie ein Paartherapeut könnte leisten. Und interessanterweise steht das sogar auch am Anfang und am Schluss von der Studie. Also bei wissenschaftlichen Studien steht eigentlich immer, dass das auch sehr ein ausgewähltes Setting ist, wo man ein Experiment wagt, aber dass es nichts zu tun hat mit der Komplexität der Praxis. Und auch dort war eigentlich eher der Schluss gewesen, dass man gesagt hat, ja, weil das so gut funktioniert und weil die Menschen auch fast nicht mehr merken, ist jetzt eine Maschine oder ein Mensch, könnte das eben auch eingesetzt werden, ergänzend zu einer menschlichen Beziehung, weil es aufgrund von dem eine gewisse Akzeptanz kann geniessen kann. Also es, hat ein, ja, es kann funktionieren, aber innerhalb von einem Prozess, wo eben von Profis gestaltet wird, wo Profis wissen, in welchem Zeitpunkt kann eine Maschine was leisten, weil es eben Teil ist, wie du selber gesagt hast, von einem grösseren Prozess. Also so ein Prozess, der kann vielleicht ein halbes Jahr gehen, der kann 1-2 Jahre gehen. Und dann sind das natürlich ganz andere Gespräche, als wenn man da rasch ein bisschen probiert zu beurteilen, wie finde ich jetzt die einzelnen Sätze.
Ja, ich bin sehr froh, dass du zu denen gehörst, die auch ein bisschen skeptisch sind, wie die Studien häufig von klassischen Medien aufgegriffen werden. Das ist ein riesen Problem. Und als jemand, der auch eine Weile in der Wissenschaft tätig war, ist das natürlich immer ein Frust gewesen, oder? Wenn man gesehen hat, wie das hat müssen zugespitzt werden für Schlagzeilen und wie eigentlich der Sinn und Zweck von diesen Studien häufig komplett verfälscht wird durch eben die reisserischen Schlagzeilen, die natürlich Klicks generieren müssen. Da wären wir wieder mitten im digitalen Zeitalter. Also das heisst, würdest du Leuten empfehlen, allenfalls mal so eine App ausprobieren oder bist du da eher skeptisch?
Ich bin jetzt zu wenig nah am Thema, dass ich könnte sagen, dass man das ausprobieren soll. Ich glaube, da müsste man vielleicht auch sich überlegen, in welcher Situation bin ich. Wenn wir natürlich gesund sind und man will vielleicht ein bisschen eine Reflexion haben, dann ist das vielleicht ganz eine andere Situation, als wenn man schon irgendwie depressive Verstimmungen hat und wirklich sich fast nicht mehr aufraffen kann und eigentlich wirklich eine Fachperson sucht oder braucht. Und das finde ich auch interessant, dass bei so Chatbot hat es ja auch Filter drin. Und wenn ich also bei ChatGPT dann so Sachen eingebe, dann sagt auch er selber, nein, ich kann natürlich nicht helfen, professionelles Coaching zu machen oder eine professionelle Therapie, da braucht man eine Fachperson. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, auch zu wissen, wo steht man. Ist nur eine Reflexion oder ist wirklich etwas Ernsthaftes? Weil der Schaden, wenn jemand natürlich dann dort eine falsche Information bekommt, wenn er mit so etwas allein gelassen wird, der kann natürlich auch relativ gross sein. Und du hast vorhin auch erzählt, wegen zum Beispiel auch Medikamenten. Also man darf auch nicht vergessen, wir sind da in einem medizinischen Bereich. Und normalerweise haben wir eigentlich in so Bereichen auch Zertifizierungen oder man hat Wirkungsmessungen. Und bis jetzt ist es der Wobot aus Amerika, der geht schon länger. Und in dem Vortrag hat jetzt auch der Thomas Berger zum Beispiel gesagt, dass es bis heute keine Studie gibt, die die Wirkung an und für sich kann beweisen, dass das etwas bringt. Und von dem her finde ich schon auch sehr wichtig, dass man sich vielleicht zuerst an Fachpersonen wendet, wenn man ein echtes Problem hat, bevor man sich auf so Tools stützt. Der Thomas Berger hat aber auch einen interessanten das Tool noch vorgestellt, das aus der Schweiz kommt. Das tun wir dann auch noch verlinken, so eine App. Und er sieht jetzt eher da eigentlich die Zukunft, dass er sagt, das ist so das Blended Psychotherapie. Das heisst, dass man dann auch wie eine App hat, wo Fachpersonen, aber auch Patientinnen und Patienten begleitet während der ganzen Therapie. Und dass sie dann dort zum Beispiel auch gewisse Interventionen, gewisse Selbstreflexion selber mit dem Tool machen können. Also das im Sinn von einer Ergänzung und nicht im Sinn von einer Konkurrenz. Wenn da natürlich ein bisschen Zeit frei wird, dann können vielleicht Fachpersonen mehr Patientinnen und Patienten bedienen.
Ich habe noch einen spannenden Fall, den ich kurz darauf eingehen möchte, wo man das noch anders einsetzen könnte, also künstliche Intelligenz in einem Beratungs- und Therapiekontext. Ich habe einen Kunden, den ich berate, wo es ein berühmtes Beratungstelefon anbietet für Menschen, die auf der Suche nach Hilfe sind. Und die Beratungsleute, die sind ja manchmal, wenn Leute halt zum x-ten Mal anrufen und immer wieder die gleiche Frage stellen und einfach man wie nicht weiterkommt, ist jetzt auch die Idee, dass man die vielleicht kann unterstützen mit auch mal ein bisschen Inspiration durch die Tools, wie sie mal die Person noch ein bisschen anders könnten vielleicht beraten. Einfach, wenn sie selber als Menschen sozusagen am Limit sind und die Menschen immer noch verzweifelt sind. Das heisst nicht, dass man dann die kann aus dem Loch rausretten, aber vielleicht ist es auch tatsächlich für so Leute eben eine Inspirationsmöglichkeit. So wie ich überhaupt von diesen KI-Tools mir im Bereich Inspiration am meisten Hoffnung mache. Ja, was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss, Cornelia?
Ich bin natürlich ganz begeistert gewesen von dem Referat von Thomas Berger von der Universität Bern. Sehr fokussiert, sehr kurz, ich glaube, geht Viertelstunde, 20 Minuten. Und das würde ich sehr empfehlen, das Referat mal anzuschauen. Und generell glaube ich wirklich, wenn man wieder so eine Schlagzeile hört, jetzt ersetzt irgendwie ChatGPT oder KI Fachkraft, ich glaube, dort immer zurück in die Studie gehen, weil dann relativiert sich eigentlich auf einen Blick relativ viel. KI wird nicht ganze Jobprofile ersetzen, sondern sie wird einzelne Tätigkeiten können übernehmen. Und da ist vielleicht Psychotherapie auch ein gutes Beispiel, wie es Fachleute, wie es Patientinnen unterstützen kann, aber wie es eben auch ernst genommen werden muss, dass das ein medizinischer Kontext ist und dass man das nicht einfach so mit einem empathisch wirkenden Chatbot kann herbringen. Und bei dir, Sarah, hast du noch einen Tipp?
Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich mal das Tool anzuschauen, namens Euphoria. Das ist gemacht für psychische Gesundheitsförderung in Unternehmen. Gerade wenn man das Gefühl hat, man hat Leute in der Belegschaft, denen geht es irgendwie nicht gut. Es ist der Pflegenotstand, wo die vielleicht keinen Therapieplatz finden, dass sie dort mal können, eben so ein bisschen anonym und niederschwellig sich schon mal eine erste Beratungsmöglichkeit holen kann, eingestützt. Und dass man dort mal dann kann weiter schauen kann, wie man die Leute dann weiter kann unterstützen kann. Euphoria, wir uns verlinken in den Shownotes.
Ganz herzlichen Dank, Sarah, für das Gespräch. Herzlichen Dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Tschüss zusammen.